Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Miniserie zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen hier bei O-Ton Allgemeinmedizin Extra. Diese Serie ist mit freundlicher Unterstützung Takedas entstanden. Ich bin Sascha Schiffbauer und freue mich, dass Sie reinhören. Nachdem wir in der ersten Folge über die Zusammenarbeit zwischen Fach- und hausärztlicher Praxis bei CED-PatientInnen gesprochen haben, möchten wir in dieser Ausgabe konkreter auf die Erkrankung schauen, die gemeinhin unter diesem Begriff der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zusammengefasst werden: Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Unser Experte, Dr. Thomas Clark, in Stuttgart niedergelassener Gastroenterologe, geht zu Beginn auf die zentralen Unterschiede dieser beiden Krankheitsbilder ein.
Bei Morbus Crohn haben wir letztendlich eine transmurale Entzündung, also die alle Darmschichten, Darmwandschichten betrifft. Und bei der Colitis ulcerosa, da haben wir letztendlich nur in Anführungszeichen die Problematik an der Darmschleimhaut selbst. Aber wir haben keine Probleme beispielsweise mit Fistelbildung in andere Organstrukturen wie der perianalen Haut oder auch anderen Darmabschnitten. Und dementsprechend sozusagen leiten sich eigentlich auch schon die Unterschiede ab. Also wir haben bei Morbus Crohn bei der Entzündung, die so alle Darmschichten betrifft, haben wir es oft auch mit Abszessen und Fisteln zu tun. Und das ist gerade so bei der Therapie auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir ja mit Immunsuppressiva arbeiten und da immer im Hinterkopf haben müssen, es kann auch mal ein Abszess irgendwo sein durch so eine transmurale Entzündung. Mhm. Wir haben aber auch langfristig so das Problem mit Narbenbildung und dann eben Strikturen, also ja eine Engstellung von Darmsegmenten, die den Patienten dann häufig auch Schmerzen machen. Und das ist vielleicht auch so der Punkt für die Patienten. So aus meiner Wahrnehmung haben die Morbus-Crohn-Patienten meist einfach mehr mit Bauchschmerz zu tun. Mhm. Und die Colitis ulcerosa-Patienten, das ist jetzt mal so ganz weit gesprochen, eher sagen wir, mit Allgemeinsymptomen und vor allem mit blutigem Durchfall.
Da haben Sie jetzt schon skizziert, mit welchen Beschwerden die Betroffenen in die Praxis kommen könnten. Wenn Sie jetzt differenzialdiagnostisch draufschauen wollen, was ist denn bei der Diagnostik dann wichtig? Also ich habe jetzt natürlich den Patienten, der vielleicht mit einem etwas typischeren Beschwerdebild für Morbus Crohn respektive für die Colitis ulcerosa kommt. Aber was ist denn ansonsten wichtig, um dann differenzialdiagnostisch hier sauber abklären zu können?
Der Kern ist und bleibt letztendlich die Endoskopie. Das ist einfach so. Allein, weil wir da schon vom Verteilungsmuster ganz viel natürlich sehen können. Ganz banal, wenn ich natürlich nur die Entzündung im Dickdarm habe und die ein typisches Bild hat, dann ist es sehr häufig eine Colitis ulcerosa. Sobald ich natürlich eine Entzündung im Magen, im Zwölffingerdarm etc. habe oder im terminalen Ileum, was eben der klassische Befall bei Morbus Crohn ist, dann habe ich eigentlich schon die Differenzierung. Was man da vielleicht noch sagen kann, was ein interessanter Punkt ist, diese Manifestation, also die Verteilung, wo der Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa ist, die bleiben über die Zeit häufig recht stabil. Die Patienten haben ja oft Angst, sozusagen, dass die Erkrankung weiter fortschreitet. Die schreitet aber in dem Sinn nicht fort, als dass sie meist sozusagen an den betroffenen Segmenten bleibt. Die Endoskopie ist ein zentraler Punkt und dann natürlich immer die Laborwerte. Das ist auch klar, die Entzündungswerte. Und da muss man aber ein bisschen aufpassen. Das ist ein sehr intraindividuelles Maß, nennen wir es mal so. Also es gibt einfach Patienten, die entwickeln CRP-Werte und wenn die bei diesen Patienten sozusagen nach unten gehen, dann weiß ich auch, die Therapie spricht an. Aber es gibt ganz viele Patienten sowohl mit Colitis ulcerosa als auch Morbus Crohn, wo ich Entzündungswerte im Blut gar nicht arg erhöht sehe. Und da ist einfach die Stuhldiagnostik das Wichtigste. Und vielleicht da auch ein Punkt, also wir wollen ja so ein bisschen differenzieren, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Beim Morbus Crohn habe ich häufig, wir sagen so salopp, CRP-Versager. Also sprich, die steigen mit dem CRP-Wert, mit dem Entzündungswert gar nicht an, obwohl die eine massive Entzündung haben. Bei der Colitis ulcerosa sehen wir häufiger sozusagen, dass das CRP ein valides Maß ist. Also da gibt es ganz interessante Unterschiede, die einem doch im Alltag helfen können. Was man aber sagen muss, es gibt keine richtig guten Laborparameter, die wirklich Colitis ulcerosa und Morbus Crohn unterscheiden. Und dann wäre natürlich der Punkt, das wissen wir alle, die Sonographie und das MRT-Selling. Da kann ich natürlich auch viel rausholen. Und aus meiner Sicht gehört eigentlich zu jeder Abklärung und Differentialdiagnose Morbus Crohn, Colitis ulcerosa auch ein MRT-Selling, also eine Dünndarmdarstellung, dass ich einfach da nichts übersehe. Und vielleicht als letzter Punkt die Histologie. Wir nehmen ja auch immer gern Proben, wenn wir Gastroenterologen so untersuchen. Und da ist auch so ein kleiner Trugschluss, habe ich immer so das Gefühl, auch in der CED-Community, aber generell so in der Medizin, diese klassischen Granulome beim Morbus Crohn, wie wir die im Lehrbuch immer sehen, die sehen wir in weniger als 30% der Patienten im Real Life sozusagen. Also da darf man nicht sich falsch leiten lassen. Wenn ich kein Granulom habe, dann ist das kein Morbus Crohn. Das ist definitiv falsch. Das sehen wir viel seltener, als man das so denkt. Das Wichtigste ist einfach, da ich in der Histologie so chronische Veränderungen sehe, dann kann ich mir sicher sein, das ist zumindest eine von den beiden Entitäten. Wir haben ja am Anfang auch immer das Problem, gerade in der Niederlassung, ist es denn überhaupt eine chronische Darmentzündung oder ist es eine akute? Ja. Und da kann uns die Histologie durchaus helfen.
Jetzt haben Sie gesagt, wie wichtig die Bildgebung ist, wie wichtig die endoskopische Untersuchung ist. Jetzt frage ich mal ganz provokant. Sie haben ja auch schon dezidiert darauf hingewiesen, dass wir unterschiedliche Teile des Darms betroffen haben. Und das war für mich aus der Laienperspektive auch immer ein Unterscheidungsmerkmal. Wie hoch, in Anführungsstrichen, wandere ich jetzt in der Darmstruktur? Wie wichtig ist denn nun, ob ich das Kind Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa nenne? Ist das nicht eigentlich egal? Ich meine, ich habe da die Betroffenen und denen muss ich helfen.
Ja. Schwieriges Thema. Also sagen wir mal so, in gewissen Situationen sage ich das sogar meinen Patienten auch manchmal. Wenn man sich dann wirklich so verbeißt, so ist das jetzt ein Morbus Crohn des Dickdarms oder ist es eine Colitis ulcerosa? Wenn man es von der Medikamentenperspektive her sieht, dann ist es zum Teil wirklich gar nicht so entscheidend, weil wir zum Großteil die gleichen Medikamente verwenden. Natürlich gibt es in den Zulassungen ein paar Unterschiede. Das eine Medikament nur bei Morbus Crohn, das andere nur bei der Colitis. Aber wenn man es mal so ganz runter bricht, könnte ich salopp sagen, ist doch egal, ich behandle alles gleich, rein von den Medikamenten. Es gibt natürlich schon, gerade wenn es dann später raus um Operationen geht, da liegt spätestens der Knackpunkt. Da muss ich wissen, ist es eine Colitis ulcerosa oder ist es ein Morbus Crohn? Weil wie wir alle wissen, die Colitis ulcerosa kann ich prinzipiell heilen, wenn ich denn den Dickdarm entferne. Und das funktioniert bei 90% der Patienten, die dann eben eine OP bekommen, sehr, sehr gut. Bei 10% sehen wir da Probleme, dass die Entzündung fortbesteht im Pouch, den man dann macht. Aber ich kann sie prinzipiell heilen. Bei Morbus Crohn, wenn ich da eine Kolektomie mache, also den Dickdarm entferne und dann eine Pouchbildung mache, dann kann ich mir Riesenprobleme einkaufen sozusagen. Also viel Komplikationen für den Patienten. Das heißt, da spätestens dann muss ich es wissen. Und es geht ja auch so ein bisschen um extraintestinale Manifestationen. Und da ist es auch nicht ganz so, wie soll man sagen, ganz so egal, welche Entität ich habe. Weil wir zum Beispiel bei der Colitis ulcerosa viel häufiger Gallenwegskomplikationen sehen als eine primär sklerosierende Cholangitis, eine PSC. Und die sollte ich nicht übersehen. Und da gibt es wahrscheinlich auch Wechselwirkungen zwischen dem veränderten Mikrobiom im Dickdarm speziell bei der Colitis ulcerosa, die dann die Entzündung wahrscheinlich befeuert. Mhm. Und das sind manchmal komplexe Patienten, die auch möglicherweise irgendwann lebertransplantiert werden müssen, wenn die jung sind und lang die Erkrankung haben. Und ein zweiter Punkt ist, wir sehen bei der Colitis ulcerosa häufiger als beim Crohn, ein sogenanntes Pyoderma gangrenosum, so eine Hautentzündung, die man auf keinen Fall in irgendeiner Weise operativ angehen darf. Und wenn man diese einzelnen Punkte zusammenbringt, dann ist es nicht ganz so egal, ob ich jetzt Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa habe.
Jetzt haben Sie gerade die Operation als ein mögliches Werkzeug in der Therapieeskalation dargestellt. Wie nehmen denn PatientInnen, Betroffene das auf? Weil das ist ja schon auch eine, muss ich sagen, jetzt auch für mich als medizinischer Laie, eine relativ drastische Maßnahme, selbst wenn der Ausblick Heilung bedeutet.
Da haben wir es bei der Colitis ulcerosa mit wirklich einer Heilung letztendlich zu tun. Das versuchen die Patienten natürlich trotzdem lange hinauszuzögern, weil das ein Riesenschritt ist, wie sie es natürlich auch schon sagen, wenn ich in den kompletten Dickdarm entferne. Aber wenn sie sich dann mal dazu entschieden haben, dann sind die Betroffenen eigentlich im Nachhinein immer froh und sagen, warum habe ich es nicht früher gemacht? Der andere Punkt sind natürlich die Morbus Crohn-Patienten. Die wissen, okay, mit einer OP ist meine Erkrankung jetzt nicht im klassischen Sinne geheilt. Und es kursieren auch immer so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, so in der Allgemeinbevölkerung irgendwie Gerüchte, naja, wenn du dann bei Morbus Crohn operiert wirst, dann ist sowieso alles zu spät und dann nimmt man scheibchenweise da den Darm raus und irgendwann hat man einen Kurzdarm und kann nicht mehr gut leben. So ist es nicht. Diese schrecklichen Fälle gibt es natürlich. Das ist aber zum Glück eine Rarität geworden durch die neuen Medikamente und es gibt eigentlich einen interessanten Punkt. Man hat jetzt mittlerweile gesehen, gerade bei Morbus Crohn des terminalen Iliums, dass die frühe OP eigentlich besser oder mindestens genauso gut ist wie eine medikamentöse Therapie, die dann immer weiter eskaliert wird. Also gerade bei so isolierten Befallsmustern bei Morbus Crohn sollte man die OP immer in Erwägung ziehen und nicht als Niederlage sozusagen und als Schreckliches, sondern wirklich als eine vernünftige, eigentlich bessere Therapiealternative.
Haben Sie mal so zwei Patientenbilder, Patientinnenbilder im Kopf, die so ganz klar nochmal machen, wie die unterschiedlich sich präsentieren können?
Also so der klassische Colitis ulcerosa Patient oder Patientin, das sind Patienten, die blutige Durchfälle haben, 10-mal am Tag oder sogar mehr, auch in der Nacht. Mhm. Und die haben ganz häufig eine Problematik mit einer sogenannten Bowel Urgency. Das ist ein Begriff, der jetzt auch mittlerweile in den Studien abgebildet wird und mituntersucht wird. Das heißt, die Patienten haben ein Riesenproblem, nicht nur mit dem Durchfall, sondern haben vor allem das Problem, diesen auch zu kontrollieren. Das hat natürlich auch soziale Implikationen. Ja? Man traut sich nicht mehr auf die Straße, weil man Angst hat, dass man sich ganz auf Punkt gebracht in die Hose macht. Und das sehen wir zum Beispiel bei der Colitis ulcerosa viel häufiger. Also das ist für mich so der klassische Colitis ulcerosa Patient oder Patientin. Für die steht das im Vordergrund. Und bei Morbus Crohn sehen wir es schon häufiger, dass das Patienten sind, die häufig einfach an Bauchschmerzen leiden. Die können natürlich auch diese zehnfachen Durchfälle etc. haben, das ist keine Frage. Aber trotzdem ist immer der Bauchschmerz eigentlich mit ein zentrales Symptom mit dabei und auch so die Appetitlosigkeit, weil wir vielleicht doch irgendwo Engstellen im Dünndarm haben, wo sich dann das ganze Essen aufstaut. Also das sind für mich so die zwei unterschiedlichen klassischen Fälle, sagen wir mal so.
Jetzt sind wir ja innerhalb unserer Podcast-Serie so weit fortgeschritten, dass wir schon sehr konkret eben von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sprechen. Sie haben auch schon die Beschwerdebilder aufgezeigt. Ist es denn immer eine CED, wenn jetzt jemand kommt, hat zum Beispiel einen blutigen Stuhl oder muss ich vielleicht auch manchmal noch einen Schritt zurückgehen und differenzialdiagnostisch gucken, was verbirgt sich wirklich dahinter?
Das ist eine sehr gute Frage und ein sehr guter Punkt. Und da fallen mir zwei Dinge letztendlich ein. Und auch aus meinem Alltag, jetzt nicht ganz aktuell, aber in der Vergangenheit. Und zwar muss man so ein bisschen aufpassen. Das musste ich auch erst im Laufe der Jahre lernen. Es gibt den Begriff oder das Krankheitsbild der Diverticulitis. Also die Diverticulitis kennen wir alle. Aber manchmal macht die dann so ein Bild, dass man denkt, das wäre eine Colitis ulcerosa. Das ist für uns dann auch manchmal schwierig zu unterscheiden. Und natürlich wird die Erkrankung besser, wenn ich Cortison gebe oder wenn ich ein anderes antientzündliches Medikament gebe. Aber da darf man sich nicht fehlleiten lassen. Manchmal ist dann da auch der beste Weg, eine klassische Sigma-Resektion zu machen, was man natürlich bei einer Colitis ulcerosa niemals machen würde. Also deswegen ist die Differenzierung manchmal nicht banal und nicht ganz einfach, aber sollte getroffen werden. Also da muss man aufpassen. Eine chronische Divertikulitis kann manchmal bei älteren Patienten gerade sowas simulieren sozusagen oder ein falsches Bild einem vermitteln. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, und der wird auch häufig vergessen und habe ich schon häufiger mal gesehen in meinem Alltag, man darf nie vergessen, dass eine abdominelle Tuberkulose auch wie ein Morbus Crohn aussehen kann. Und wenn der Verlauf irgendwie seltsam ist, die medikamentöse Therapie spricht nicht an, ich denke, das wäre ein Morbus Crohn, da immer an Tuberkulose auch nochmal denken, die Diagnostik nachziehen. Und ganz, ganz selten, jetzt immer im Bereich der Raritäten, sieht man durchaus auch mal Lymphomerkrankungen im Kolon, die auch mal wie eine CED aussehen können, die man dann aber eigentlich relativ leicht über Biopsien feststellen kann. Aber nicht alles, was nach CED aussieht, ist dann eine CED. Und da müssen wir natürlich als Fachärztinnen und Fachärzte dann genauer gucken.
Wir haben hier in unserer Miniserie auch über die Zusammenarbeit zwischen der hausärztlichen allgemeinmedizinischen Praxis und der fachärztlichen Praxis gesprochen. Hatten ja beide Perspektiven als Gast und unsere beiden Gäste haben in der Folge ganz klar herausgestellt, wie wichtig sie das finden, weil wir ja über chronische Erkrankungsbilder sprechen. Also wie erleben Sie das? Ich meine, Sie haben ja natürlich jetzt gezeichnet, wenn wir PatientInnen, Betroffene haben, die jetzt mehrere Stuhlgänge über den Tag erleben, was ja eine hohe Einschränkung der Lebensqualität ist. wir haben PatientInnen vielleicht mit Manifestationen und, und. Was gehört Ihrer Meinung nach in die Fachpraxis? Was gehört in die hausärztliche allgemeinmedizinische Praxis? Und wie sieht für Sie eine gute Zusammenarbeit hier aus?
Ja, also letztendlich, wir sehen, also ganz, wenn man es so ganz grob zusammenfasst, sehen wir so 30% der Patientinnen und Patienten sowohl mit Morbus Crohn als auch Colitis ulcerosa, die recht leichte Verläufe haben und die beispielsweise Mesalazinpräparate bekommen, wo der Monitoringaufwand auch nicht so hoch ist, die auch in der Hausarztpraxis gut verschrieben werden können, auch was Budget angeht. Zumindest ist das das, was mir die Kolleginnen und Kollegen so zurückmelden. Das sind durchaus die Patienten, die in der hausärztlichen Versorgung sehr, sehr gut aufgehoben sind. Da wäre es aus meiner Sicht trotzdem immer wichtig, dass wir vielleicht einmal im Jahr zumindest beim Facharzt mal vorbeigehen. Einfach aus dem Grund, dass man vielleicht einmal im Jahr auch die wichtigen Vitamine checkt, also Vitamin D, Vitamin B12, Folsäure, das vielleicht manchmal so ein bisschen untergeht, dass man einfach nochmal einen anderen Blick drauf hat, dass man auch so auf die Vorsorge dann achtet, eben sagt, wann muss denn die nächste Darmspiegelung wieder sein, bei bestimmten Immunsuppressiva muss man auch immer mal wieder zum Hautarzt schicken etc. Also deswegen finde ich es immer gut, wenn selbst die leichten Fälle so einmal im Jahr vielleicht beim Facharzt vorbeischauen. Das ist so der eine Punkt. Und was wir häufig auch sehen, dass so eine Eigendynamik entsteht, wenn Patienten immer mal so leichte Schübe, Erkrankungsschübe bekommen, dass sie dann immer mal Cortison nehmen. Und das machen die Patienten häufig selbst und kriegen dann das Rezept möglicherweise vom Hausarzt, aber das haben wir natürlich auch beim Facharzt. Und die Patienten nehmen dann immer wieder Cortison ein und vielleicht werden die besser versorgt sozusagen, wenn sie dann doch eine neuere Therapie bekommen, dass sie eben diese leichten Schübe nicht bekommen. Mhm. Und ich denke, diese Patienten sollte man auch immer zum Facharzt schicken, dass man darauf achtet, weil es gibt da ganz interessante Zahlen, die gerade letztes Jahr publiziert wurden. Da hat man mal sowohl Fachärzte als auch die Patienten befragt, was sie denn denken, wie viel Cortison in den letzten 12 Monaten eingenommen wurde. Und da kam dann raus, dass die Fachärzte nach ihren Unterlagen gesehen haben, ja so 30% der Patienten, die da mitgemacht haben. Und die Patienten, die gleichen Patienten, haben aber zu 80% angegeben, dass sie Cortison immer mal wieder nehmen. Und diese Patienten, die immer wieder Cortison brauchen, die sollten auch mal beim Facharzt vorbeischauen.
Ganz wichtiger Hinweis, damit auch die Last, natürlich die Corticoid-Last, da über die Jahre nicht immer weiter erhöht wird und den Leuten dann natürlich heute auch anders geholfen werden kann.
Genau. Das waren ja so, sagen wir so, die Patienten, die schon die Diagnose haben und die dann vielleicht leichte Verläufe haben oder beziehungsweise immer mal Cortison nehmen und vielleicht eine bessere Therapie kriegen könnten. Und dann, was so der Kern ist, ist ja auch immer die Erstdiagnose. Die Patienten gehen ja natürlich nicht als erstes zum Facharzt, sondern gehen zunächst zu ihrem Hausarzt des Vertrauens. Und da ist es auch wichtig, die Patienten ernst zu nehmen. Und ich will also niemand unterstellen, dass er das nicht macht. Aber da gibt es auch eine ganz interessante Arbeit, die zeigt, dass wenn Patienten innerhalb von 3 Jahren mehr als 3-mal beim Hausarzt gewesen sind und dann die Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa bekommen, dass die später raus auch schwerere Verläufe haben. Das heißt, es ist ganz wichtig, sozusagen Patienten, die öfter mal kommen und irgendwie Bauchschmerzen haben, dass man die ernst nimmt. Ja, und vor allem, das will ich jetzt nicht im Hausarzt in die Schuhe schieben, sondern dass wir Fachärzte das auch ernst nehmen, weil wir kriegen ja häufiger auch mal Patienten geschickt, wo man sagt, naja gut, die waren doch vor einem Jahr mal beim Gastroenterologen gewesen, was soll ich da jetzt schon wieder machen? Aber das ist auch so, da müssen wir uns auch an die Nase fassen. Die Patienten müssen auch einfach mal häufiger vielleicht beim Gastroenterologen vorbei und dann wird vielleicht doch die Diagnose gestellt, weil die dann wirklich davon profitieren, wenn sie früher diagnostiziert werden, nicht erst nach ein paar Jahren.
Sie haben es ja wunderschön gesagt, es geht jetzt nicht darum, irgendwen zu schelten, sondern dass alle gemeinsam aufmerksamer sind.
Das ist, glaube ich, ein starker Punkt der Zusammenarbeit einfach. Ja, wenn mich ein Kollege oder eine Kollegin anruft und sagt, jetzt guck dir den doch nochmal an. Irgendwie, ich habe da ein ungutes Gefühl. Dann bin ich der Letzte, der da sagt, ach Blödsinn, der war doch schon da. Und ich glaube da, das ist ein wichtiges Feld, dass man da zusammen arbeitet und jetzt nicht denkt, naja gut, ich schicke den jetzt lieber nicht nochmal den Patienten, der war doch schon dort. Und sondern, dass man da einfach offen kommuniziert und sagt, guck doch bitte nochmal genauer, ich denke, da ist irgendwas im Argen.
Jetzt haben Sie eben dargestellt, dass die Betroffenen ja zum Beispiel von diesen häufigen Stuhlgängen geplagt werden. Sie haben auch dargestellt, dass das natürlich auch im sozialen Umfeld einen Druck auf die Betroffenen ausübt. Ich könnte mir vorstellen, dass doch da der ein oder die andere auch psychotherapeutische Unterstützung gebrauchen könnte. Wie ist da Ihre Erfahrung? Wie denken Sie darüber?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da muss man so ein bisschen differenzieren. Man hat ja immer mal gedacht, dass sozusagen eine chronisch entzündliche Darmerkrankung durch die Psyche ausgelöst wird und dass man einfach sozusagen in der Psyche arbeiten muss und dann wird das alles wieder gut. So ist es natürlich nicht. Ich glaube, es wird andersrum ein Schuh draus. Eben wie Sie es schon gesagt haben, die Patienten haben natürlich einen gewissen Leidensdruck, gerade eben mit der Bowel Urgency. Ich habe eine junge Patientin, die leidenschaftlich gern wandert, auch in der Gruppe mit Freunden und die traut sich das einfach nicht mehr, weil sie nicht weiß, wie sie das machen soll, wenn sie dann eben mal zügig auf die Toilette muss. Und sowas isoliert natürlich und belastet. Ja, die sitzt dann auch vor mir und weint und sagt, sie weiß nicht, wie sie das hinkriegen soll. Und mit einer Psychotherapie kann ich ihr die Beschwerden nicht nehmen, aber ich kann zumindest sie unterstützen, mit diesem Krankheitsbild umzugehen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und es gibt Untersuchungen, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich fallen mir da ein, zwei Studien ein, wo man Patienten befragt hat und hat letztendlich gesehen, dass so etwa 50% der Patienten sich eine psychotherapeutische Unterstützung wünschen würden, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass sowohl Hausärzte, Hausarzt als auch Facharzt daran denken, dem Patienten das anbieten und den Patienten aber auch nicht in so eine Schiene drücken, naja, irgendwie, jetzt stell dich mal nicht so an, das ist nur psychisch in Anführungszeichen. Also da muss man, glaube ich, mit Fingerspitzengefühl sozusagen die Gespräche führen. Und andere Patienten fordern das auch ein und dann sollte man natürlich da auch unterstützend tätig sein. Und vielleicht können da auch neuere Dinge so ein bisschen helfen. Gibt auf Kongressen immer wieder so Arbeiten, die zeigen, dass man auch sagen wir mit so MBSA, mit Yoga etc., wenn man solche Dinge irgendwie in ein Konstrukt einbettet, dass auch da die Patienten in irgendeiner Weise unterstützt werden können, mit der Erkrankung besser umzugehen. Also ein wichtiger Punkt, definitiv.
Sie haben gesagt, wo sollen wir aufmerksam sein bei den noch nicht diagnostizierten PatientInnen? Wir haben über die gelungene Zusammenarbeit zwischen der fachärztlichen und der allgemeinmedizinischen Praxis gesprochen, haben mal geschaut, wie sind die Phänotypen der Betroffenen, wie stellen die sich da? Gibt es da noch was in diesem Kontext, wo Sie sagen, das möchte ich unbedingt noch gesagt haben und so ein bisschen als in Anführungsstrichen Take-Home-Message?
Ja, also mir wäre noch ein wichtiger Punkt, also wie gesagt, in meinem Alltagsleben nehme ich die Zusammenarbeit zwischen hausärztlicher Versorgung und fachärztlicher Versorgung sehr fruchtbar wahr. Und wir haben ja alle das Zeitproblem, sowohl als Hausarzt oder Hausärztin als auch in der gastroenterologischen Praxis. Und ich glaube, es würde beiden Seiten gut helfen sozusagen, wenn man für die jeweils andere Seite ein bisschen vorarbeitet. Was meine ich damit? Also zum Beispiel, wenn da jetzt ein Patient mit einer Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn ist und ich als Hausarzt denke, okay, den muss ich jetzt zum Facharzt schicken, dass ich dann vielleicht trotzdem schon so eine gewisse Basisdiagnostik mache. Und da wäre für mich immer ganz wichtig, weil dann der Patient auch letztendlich Zeit verliert, wenn das nicht so ist, dass man eine Stuhlprobe gemacht hat auf pathogene Keime und Entzündungswerte, also Calprotectin, dass man vielleicht eben auch schon ein Labor abgenommen hat, so mit zumindest einem Blutbild und einem CRP-Wert, dann fällt es mir viel leichter, dem Patient, wenn er vor mir sitzt, direkt irgendwie zu helfen. Weil wenn ich diese Dinge nicht habe, dann muss ich die erst nochmal bei mir machen und dann kommt der Patient wieder 5 Tage später erst nochmal, wenn ich die Werte habe. Und ich glaube, das wäre wichtig. Das war so ein Beispiel, aber dass sozusagen beide Seiten einfach immer dran denken, was könnte der denn gebrauchen, wenn der Patient jetzt vor ihm sitzt und was hätte er dann am besten dann schon in Information.
Dr. Thomas Clark, vielen Dank für Ihre Expertise, die Sie hier in unserem Podcast geteilt haben. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin Extra. Diese Podcast-Reihe ist mit freundlicher Unterstützung Takedas entstanden.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.